So, ist richtig. Stimmt's? Ich habe es irgendwie vergessen, anzulegen, vor lauter Singen. Danke vielmals. Genau, wir steigen gleich heftig ins Thema ein. So hat es zumindest der Rick vorher gesagt, als ich ihm Präsentation gab für den heutigen Morgen. Es geht um die zwei Kerle hier. Und, ich kann das ja selber machen, gell? Jetzt, ja genau, sorry. Das Sprichwort sagt, wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Hat was Wahres. Und das ist die erste Geschichte in der Bibel, die uns erzählt wird, wahrscheinlich die erste Geschichte generell der Menschheitsgeschichte vom hängenden Kopf. Und ich kenne mich selber und ihr kennt euch und ihr wisst, in welche Situationen ihr den Kopf hängen lasst. Und darüber soll es heute gehen. Wir steigen ein in die erste Geschichte mit dem hängenden Kopf und sie steht ganz am Anfang der Bibel. Es ist die allererste Geschichte von Geschwistern. Es ist die erste Geschichte von Brüdern. Und es ist die erste Geschichte von einem menschlichen Konflikt. Geschwister kennen die meisten von uns. Und wenn nicht leiblich, dann geistlich gesehen, so in Gemeinde hier und so. Vielleicht kennt auch jemand die Geschichte von Brüdern. Und menschliche Konflikte, diese Geschichte kennen wir auch. Es geht um die Person Nummer 3 und 4 der Bibel. Eigentlich mehr um die Person Nummer 3, sein Name Kain. Und Folgendes wird von ihm erzählt. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte Kain zur Welt. Da sagte sie, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Danach brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und Kain wurde Ackerbauer. Zwei Jungs, zwei Geschwister, die Adam und Eva so geschenkt wurden. Zwei Brüder, die unterschiedlicher nicht sein können. Der Kain, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Kurz, Adam und Eva, die wurden ja geschaffen. Und der Kain wurde geboren zum ersten Mal. Er ist auch der Erstgeborene von Adam und Eva. Das heißt, er wird das künftige Oberhaupt sein. Er wird der zukünftige Patriarch sein. Er bekommt den väterlichen Segen und das väterliche Erbe. Und es hat geheißen, dass er 2/3 vom Erbe bekommt, während dem sein Bruder nur 1/3 bekommt. Später kam ja dann noch ein 1/3 dazu. Das heißt, der Schlüssel würde nochmal anders aufgeteilt werden. Aber er bekommt das Doppelte von den anderen. Wir werden sehen in der späteren Geschichte, Kain darf direkt mit Gott sprechen. Gott spricht ihn direkt an und er antwortet ihm. Sie haben ein Gespräch miteinander. Sein Name Kain heißt Erwerber und Besitzer. Und wenn wir jetzt kurz schauen, was heißt denn der Name Abel? Dann heißt es so viel wie Hauch. Oder nichts. Und das zeigt eigentlich schon, da ist ein ganz starker und da ist ein eher schwacher. Eben, der Abel, er wird weniger erben. In dieser Geschichte hat er auch keine aktive Rolle. Seine Geburt, sie wird nur nebenbei erwähnt. Er ist der Zweitgeborene. Und auch wenn es dann zum Opfern kommt, die Geschichte geht ja dann so weiter, dass sie opfern, da ist der Abel eigentlich nur ein Nachahmer von seinem größeren Bruder. Die Geschichte geht so weiter. Eines Tages brachte Kain dem Herrn von dem Ertrag seiner Felder eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar, die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer. Doch Kain und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Ui. Derjenige, der in allem privilegiert ist, steht vor einem Problem. Er steht vor einem Konflikt. Es wird uns nicht großartig darüber erwähnt, was denn der Unterschied ist zwischen den beiden Opfern. Am Ende des Neuen Testaments, kurz vorher im Hebräerbrief, wird noch erzählt, dass Abels Opfer wegen dessen Glaube angenommen wurde. Aber was heißt denn das konkret? Es gibt da viele Theorien dazu, was es konkret dann wirklich bedeutet, ist fraglich. Und die Bibel hält es auch nicht für erwähnenswert, zu sagen, es war genau darum und darum. Warum? Sonst könnten wir ja sagen, ja, du musst genau so. Und wenn du nicht genau so, dann, es ist einfach so. Vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass Gott die Situation sieht und dass er sagt, aber bei mir hat der Hauch, der Nichts, der Abel, einen riesigen Wert. Bei mir hat derjenige einen riesigen Wert, der vor den Menschen nichts bedeutet. Sie opfern, und beim drüber nachdenken löst es in mir zumindest so ein Ungerechtigkeitsgefühl aus. Warum? Warum nimmt Gott dieses Opfer von Kain nicht an? Er könnte einfach sagen, ich nehme beide an, dann wären beide zufrieden und es wird weiter funktionieren. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, ein Opfer bringen zu wollen? Vielleicht kam das aus Ihrem persönlichen Miteinandergespräch heraus. Vielleicht haben Sie sich gesagt, komm, lass uns ein Opfer bringen vor Gott, dass wir vielleicht ihn ein bisschen gnädig stimmen können. Unsere Eltern, Adam und Eva, die waren ja da nicht so cool irgendwie mit ihrem Verhalten. Sie haben das ja da ziemlich verbockt. Und vielleicht schaffen wir dadurch, dass wir was abgeben, Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Beim einen funktioniert's, beim anderen nicht. Gott nimmt nur das Opfer des jüngeren Bruders an. Was macht es mit Kain? Es lässt ihn nicht kalt. Und ich kann es irgendwie nachvollziehen. Der hat sich doch genauso Mühe gegeben. Der hat es doch genauso ernst gemeint. Oder vielleicht nicht. Seine Reaktion, da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Er lässt den Kopf hängen. Ich möchte kurz nachfragen, wer hält diese Reaktion für verständlich? Sind wir uns fast einig? Er hat den Blick unten, ein Zeichen für Zorn, für Wut. Der Blick ist eingeschränkt, der Horizont wird kleiner durch den gesenkten Blick. Er beschäftigt sich mit dem, was in ihm vorgeht, was ihm passiert ist. Er zieht sich in sich zurück. Vielleicht fragt er sich dabei noch, was habe ich falsch gemacht? Warum nimmt er seins an, aber meins nicht? Vielleicht rechnet er auch innerlich so auf und sagt, ja, gell, Gott, ich habe das getan und der hat nur das getan. Und ich war da besser und der hat nur das. Und ich trage ja als Erstgeborener viel mehr Verantwortung. In diese Diskussion mit sich selber kommt hinein, dass Gott zu ihm spricht. Es tut mir leid, ich habe die Präsentation so klein gemacht, dass ich selber nicht lesen kann dahinter. Der Herr fragt die Kain, warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben? Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Gott begegnet ihm. Er begegnet ihm mit einer sehr guten Frage. Er fragt Kain, was ist eigentlich der Grund dafür? Warum bist du zornig? Gott, siehst du nicht alles? Kennst du nicht alles? Weißt du nicht alles? Aber ja, ist doch eine gute Frage. Warum denn? Was ist denn der Grund? Was ist passiert? Wo liegen die Auslöser? Was geht deshalb in dir vor? Gott spricht mit Kain und zeigt ihm auf, welche Konsequenzen jetzt sein gesenkter Blick haben kann. Er sagt, wenn es kein Problem wäre, dann könntest du ja den Kopf wieder heben. Dann müsstest du dich nicht in dir selber irgendwie vergraben und deinem Zorn da drin Raum geben. Halt den Blick oben. Aber wenn dein Blick unten bleibt, dann sei vorsichtig, sei auf der Hut, wenn es anders ist. Was Gott hier macht, er nimmt Kain in Verantwortung. Er sagt ihm wie, hey, du hast es jetzt erlebt. Aber es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Es ist deine Verantwortung. Du hast erlebt, was du erlebt hast. Aber wie du jetzt damit umgehst, liegt bei dir. Es hat zuallererst mit dir selbst zu tun. Und wie er reagiert, Kain, lässt er den Kopf unten oder versucht er ihn wieder zu heben? Bleibt er in seinem Zorn oder schafft er es irgendwie aus dieser Situation herauszukommen? Kommt es zur kompletten Eskalation? Wir lesen es weiter in den nächsten Verse. Kain sagte zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn. Da sagte der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortete, das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? Das ist die Folge des gesenkten Blicks von Kain. Von dem, dass er sich selber mit sich beschäftigt hat. Dass er sich um sein Problem weiterhin gedreht hat, von dem, dass er keinen reifen Umgang mit dem fand, was ihm widerfahren ist. Das ist seine Reaktion. Gott, er hat ihn noch gewarnt, die Sünde wartet an deiner Tür. Und er hat die Tür geöffnet und sie konnte ihn überwinden. Und Abel, der ist im wahrsten Sinn des Wortes das Opfer der ganzen Story. Denn nachdem er geopfert hat und sein Opfer angenommen wurde, wurde er zum Opfer der Wut seines Bruders, weil sein Bruder ein Opfer war seiner Schuld. Soweit die Geschichte. Gott, er begegnet Kain und sagt, pass auf, wie du reagierst auf das, was du erlebst. Und ich stelle für mich fest, und ich glaube, das kann ich für uns alle behaupten, wir erleben alle sehr viel in unserem Alltag, in unserem Leben. Und Gott, er sagt das Gleiche zu uns. Er sagt, pass auf, wie du damit umgehst, was dir passiert ist. Vielleicht kommt da eine Geschichte in dir hoch, die liegt schon 30 Jahre zurück. Vielleicht auch noch länger. Sie beschäftigt dich noch immer. Und Gott sagt vielleicht immer noch, pass auf, wie du damit umgehst. Ich möchte mit uns gemeinsam überlegen, wie wir die Geschichte auf uns so übertragen können, wo wir vielleicht so den Kopf gesenkt haben und wie wir ihn wieder hochkriegen können. Und zwar möchte ich das gern aufzeigen an einem Bild von 4 Personen, die ich heute Morgen mitgebracht habe. 4 Personen, symbolisch hier auf diesen Stühlen. Da ist zum einen mal die Julia. Wer es nicht lesen kann, weil man in der letzten Reihe sitzen muss. Dann ist hier der Armin. Die Maria. Und der Thorsten. Herzlich willkommen in unserer Runde. Wenn irgendjemand gleiche Name hat, es ist keine Absicht. So gut kennen wir uns ja nicht. Ich möchte es gern runterbrechen in eine kleinere Situation von unserem Alltag. Und weiter an diesem Gedanken dranbleiben, was mache ich mit dem, was mir passiert. Die Geschichte ist folgende. Die Julia ist eine sehr aktive Frau und sie hat an einem Tag 3 verschiedene Verabredungen. Am Morgen will sie sich treffen mit der Maria. Sie haben sich schon lange nicht mehr gesehen. Zum Frühstück miteinander Zeit verbringen, austauschen, über das reden, was sie erlebt haben. Am Nachmittag trifft sie sich mit einem alten Schulfreund, mit dem Armin. Und dann am Abend mit ihrem ehemaligen Geschäftskollegen und guten Freund, dem Thorsten. Die Julia, sie hat ein kleines Problem oder Problem. Für sie selber nicht, aber für manche Menschen, denen sie begegnet, denn sie kommt regelmäßig zu spät. Die Maria lässt sie am Morgen 1 Stunde sitzen. Und als sie dann kommt, reagiert die Maria folgendermaßen. Hey, was ist mit dir los? Wir haben doch verabredet. Sie ist so traurig und aus dieser Trauer entsteht eine Reaktion. Hey, ich hatte so einen tollen Morgen für uns geplant und jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit und jetzt wird eher aus Frühstück, wird eher Brunch oder was auch immer, aber ich muss dann auch wieder gehen. Sie ist wahnsinnig enttäuscht. Am Nachmittag mit dem Armin kommt sie auch zu spät. Und der Armin, der ist stocksauer. Du, weißt du eigentlich nicht, dass ich noch Besseres zu tun habe, als hier eine halbe Stunde rumzusitzen und zu warten, bis du endlich mal kommst? Ich habe so viel Arbeit, ich habe so viel zu tun. Am Abend, als sie sich mit dem Thorsten trifft, kommt sie auch eine halbe Stunde zu spät. Hallo Julia. Der Thorsten, der ist ganz zufrieden. Sie hat schon gedacht, oh, 3. Verabredung, schon wieder zu spät. Aber der Thorsten, der ist ganz zufrieden. Der Thorsten ist ganz glücklich darüber, dass die Julia nicht pünktlich war, weil er hatte so einen vollen Tag. Und jetzt konnte er mal eine halbe Stunde abschalten. Eine halbe Stunde einfach da sitzen, zur Ruhe kommen, den Tag verarbeiten, um dann bereit zu sein, auf dieses Treffen mit der Julia, um einen guten Austausch mit ihr zu haben. 3 die gleiche Situation, aber 3 eine ganz andere Reaktion. Die Maria ist traurig, der Armin ist wütend und der Thorsten ist glücklich und zufrieden und es kann ganz ein schöner Abend werden. Ich möchte fragen, wer ist für verantwortlich für diese Reaktion jeweils, dass die Julia eine halbe Stunde zu spät kommt? Kann das sein, dass die Julia dadurch, dass sie zu spät kommt, hier sagt, Maria, oh, jetzt gebe ich dir eine halbe Stunde Verspätung, du musst jetzt traurig werden. Oder beim Armin, du musst jetzt wütend werden. Oder beim Thorsten, ja, du musst jetzt glücklich werden, dass ich eine halbe Stunde zu spät komme. Wenn sie jedem dasselbe gibt, bei jedem das Gleiche passiert, dann müsste sie eigentlich auch bei jedem die gleiche Reaktion geben, wenn sie für die Reaktion verantwortlich wäre. Wenn sie die Reaktion irgendwie einpflanzen könnte in die Person. Aber geht das? Um zurückzukommen zu unserer Geschichte, hat Abel dieses Gefühl in Kain, diesen Zorn eingepflanzt? Oder hat Gott diesen Zorn in Kain eingepflanzt? Weder Gott noch Abel noch die Julia hier machen die Gefühle im Kain oder in diesen 3. Sie sind irgendwie dafür verantwortlich. Sie entscheiden, was sie fühlen. Sie entscheiden, ob der Kopf oben bleibt oder in Trauer und Wut sinkt. In der Konsequenz würde es doch dann auch für uns heißen, wenn ich auf einem der Stühle sitze, dass ich dafür verantwortlich bin, was ich fühle. Gilt der Satz vielleicht auch für mir, für mich, den Kain hier zu hören bekommt. Pass auf, was an deiner Türe lauert. Schau, dass sich das nicht überwindet. Ich möchte es noch konkreter machen. Und zwar mit 3 Punkten, die ich überschrieben habe. Bleib mal mutig in der Herausforderung mit anderen Leuten. Mutig. Jeder ist selbst verantwortlich für das, was in ihm vorgeht, für das, was er fühlt. Ich bekomme vielleicht was und das Außen löst irgendwas in mir aus. Aber für das, was es auslöst, bin ich verantwortlich. Vielleicht, und das ist ja das Spannende zwischen uns Menschen, ist es total unabsichtlich, wie bei Kain und Abel. Das war nicht der Abel seine Absicht, gehen wir mal davon aus, dass er seinen Bruder provozieren wollte. Er konnte ja nichts dafür, dass Gott jetzt. Und manchmal möchte ich doch auch meinem Mitmenschen was Gutes sagen, aber er fasst es schräg auf, wo die Wirkung und das, was passiert, sich irgendwie unterscheiden. Oder es ist was Negatives und der Thorsten sagt, hey, ich habe das gerade gut genutzt für mich. Als Sender hat man nicht immer die Macht und den Einfluss darauf, was mit dem passiert, was gesendet wird. Und wir wollen uns mehr fokussieren auf das, was man empfängt, weil man hier immer sagt, ja, du bist schuld und du bist schuld. Wir haben da ganz viele Ausreden. Es gibt so Sätze wie, es hat mich gepackt, das hat mich getriggert, es hat mich getrieben. Würde das Kain vielleicht auch sagen? Gott sagt zu ihm, pass auf, was du tust. Das gleiche auch zu uns. Ich kann nichts dafür. Es steht nicht in meiner Macht. Ich glaube, in den meisten Fällen steht es eben doch in unserer Macht. Warum? Weil wir sonst einfach das Opfer wären von unserem Gegenüber, das Opfer von unserer Gesellschaft, das Opfer von unserer Welt. Denn wir haben die Freiheit zu entscheiden, was ich zu mir nehme oder nicht. Ich hatte in der letzten Woche auch so einen Konflikt, wie man das halt so hat im Alltag. Und dann habe ich gemerkt, das Problem liegt jetzt aber eigentlich nicht bei mir. Ich kann das jetzt zu meinem Problem machen. Aber eigentlich liegt das Problem bei der Person, die mich da mit hineinnehmen möchte. Was mache ich mit dem, was mir begegnet? Ich habe die Freiheit zu entscheiden, was ich damit mache, was ich zu mir nehme und was nicht. Die Frage ist ja, gilt es immer? Ich glaube, es gilt immer, wenn erwachsene Menschen sich freiwillig begegnen. Aber nicht bei physischer oder körperlicher Gewalt oder auch nicht zwischen Erwachsenen und Kindern. Also ich kann nicht bis am Morgen um 5 irgendwo unterwegs sein, meine Kinder alleine zu Hause lassen und sagen, ja, wenn ich dann heimkomme, die sind 7 und 9 Jahre alt, am Morgen heimkomme und sie sagen, wo warst du die ganze Nacht und was hast du getan und so. Ja, jetzt hab mal einen reiferen Umgang damit. Du kannst ja selber entscheiden, was du hinnimmst und was nicht. Nein, aber zwischen Erwachsenen, da gilt es. Ich habe die Freiheit und kann entscheiden, wie ich damit umgehe. Nächste Frage ist ja, hat denn diese Julia, hat die keine Verantwortung dafür, was passiert hier auf die Reaktion? Natürlich hat sie eine Verantwortung. Aber unsere normale Reaktion ist, ja, ich muss ja jetzt traurig sein, wenn du eine halbe Stunde zu spät kommst und uns die Zeit davonläuft. Ich muss wütend sein, wenn du meine Zeit so verbratest mit Warten und so weiter. Natürlich hat der Sender immer eine Verantwortung. Es gibt förderliche Verhaltensweisen, es gibt hinderliche Verhaltensweisen. Aber wir sind viel zu schnell dabei, den Sender dafür verantwortlich zu machen. Warum reagieren wir denn so unterschiedlich wie sie jetzt? Warum hat denn Kain so reagiert, wie er reagiert hat? Bei ihm ist es eine Frage, wo man nur so drüber philosophieren kann. Man weiß es nicht genau. Aber bei uns, wenn wir ehrlich sind, dann hängt es vielleicht daran, dass wir eine Geschichte mit uns rumtragen. Eine Lebensgeschichte, die uns geprägt hat. Vielleicht reagiert der Armin ja so wütend, weil er das schon immer erlebt hat. Und jetzt kommt wieder dieses Gefühl, das er als Kind so, was ihn als Kind geprägt hat, wo ihn seine Mutter viel vergessen hat. Ich bin eigentlich nichts wert. Ich bin nicht wert, dass man pünktlich zu meinen Verabredungen kommt. Vielleicht etwas, was sich durch sein ganzes Leben hindurchzieht. Wir reagieren aufgrund unserer Lebensgeschichte. Und dann sind wir herausgefordert, hinzuschauen und zu überlegen, okay, was ist denn unsere Lebensgeschichte? Und was hat uns da geprägt? Ich glaube, Gemeinde ist dafür ein super Ort, unter einer Voraussetzung, dass man ehrlich miteinander spricht, dass man ehrlich einander erzählt, was man denn früher erlebt hat, was man in der letzten Zeit erlebt hat. Eine Kleingruppe bietet sich da gut an, eine Zweierschaft. Was ist denn meine Geschichte? Und warum reagiere ich anders als andere Personen? Ich habe für mich festgestellt, im Überlegen zu diesem Thema, dass aus meiner Geschichte und aus meiner Prägung heraus immer ganz klar ist, was Leute jetzt denken. Ich weiß das von allen von euch. Und ich stelle fest, das ist der letzte Quatsch. Also immer, wenn ich es denke, die hat es jetzt sicherlich aus diesem und diesem Grund getan, diese Person, kann ich eigentlich sagen, okay, ein Grund ist es nicht und das ist dieser. Weil, wenn ich darauf achte, dann merke ich, wie 100.000 Mal ich daneben liege mit meiner Einschätzung und meiner riesigen Weisheit. Es ist gut zu wissen, wenn man solche Prägungen hat. Warum? Weil man dann anders drauf reagieren kann. Er ist überhaupt kein gutes Beispiel dafür, wie er mit Frust umgeht, wie er mit schlechten Gefühlen umgeht, wie er mit dem umgeht, was er erlebt hat. Man würde sich doch wünschen, dass es mit dieser Menschheitsgeschichte anders losgegangen wäre. Dass nicht der dritte Mensch gerade der vierte killt. Er ist übrigens kein gutes Vorbild, auch nicht für uns, dass wir so reagieren würden. Und deshalb wünsche ich mir für uns, für mich, für euch, dass wir lernen, miteinander anders zu reagieren. Dass wir uns immer wieder überlegen, okay, was passiert jetzt mit mir, wenn ich diese Enttäuschung erlebe? Wenn ich versetzt werde und die Person eine halbe Stunde zu spät kommt oder eine Stunde oder zwei Stunden oder vielleicht gar nicht. Und dass ich mit mir selber einen guten Umgang darin finde. Und wie kann das funktionieren? In dieser Situation von Kain hat Gott mit ihm die Kommunikation gesucht. Gott ist ihm begegnet. Er hätte ja auch so reagieren können, sagen, Gott ist der größte Müll, was hier passiert. All seinen Ärger hätte er Gott hinwerfen können. Sagen, er hätte mit ihm diskutieren können. Warum nimmst du dessen Opfer an und meinst nicht? Sie waren ja im Gespräch miteinander. Aber irgendwie hat er diese Chance verstreichen lassen. Hat er diese Chance ignoriert. Ich glaube, das ist der wunderbare Schatz und die riesige Möglichkeit von uns, in dieser Situation uns an den lebendigen Gott zu wenden. Sagen, hey, das und das ist jetzt passiert. Ach, du weißt es ja sowieso schon. Und das löst es in mir aus. Warum eigentlich? Und jetzt hilf mir bitte, dass ich die Sünde, die an meiner Tür lauert, dass ihr widerstreben kann. dass ich mich nicht von ihr überwinden lasse, sondern dass ich einen guten Umgang damit finde. Das ist jetzt vielleicht eine Hausaufgabe für das Ende vom Gottesdienst oder wenn jemand beim Abendmahl sich vordrängelt, wie ich damit umgehe, oder Nachmittag oder für die nächste Woche. Ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken, anhand von dieser Geschichte, dass wir Personen sind, die den Kopf nicht hängen lassen, sondern die den Kopf aufrichten und den Blick oben behalten und vielleicht den Kopf noch ein bisschen mehr heben zu unserem lebendigen Gott. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in dem mit uns unterwegs bist, dass du unsere Situation siehst und wie wir reagieren auf Enttäuschung, auf Dinge, die anders kommen als geplant, Dinge, die uns treffen. Und ich bitte dich darum, dass wir einen guten Umgang damit haben und dass wir darin lernen dürfen, dass wir darin besser werden. Dass wir Weisheit haben, was wir annehmen und was wir nicht annehmen, wo wir sagen, nee, das nehme ich jetzt nicht an. Und dass wir auch unser aller Lebensgeschichte anschauen können und die Punkte rausfinden, die uns prägen, die Sätze, die wir glauben, um darin weiterzukommen, in eine neue Freiheit, auch mit dir. Ich danke dir, dass du mit uns Geschichte schreiben möchtest, wie du mit Kain und Abel Geschichte geschrieben hast. Danke dir, dass wir nicht perfekt sein müssen, sondern dass deine Gnade regiert und über uns ausgeschüttet ist. Und danke dir auch dafür, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Segne du jeden Einzelnen, segne die Gemeinde hier, dass wir wirklich den Blick oben behalten können. Auch aufgrund von dem, was in der Welt passiert, auch die Nachrichten von heute Morgen mit Israel und so weiter, dass wir unsere Mitmenschen sehen, auch die von anderen Kulturen, dass wir ihnen mit erhobenem Blick begegnen können. Unser Blick nicht irgendwie vom Zorn geprägt ist, sondern von deiner Liebe. Amen.